Das Thema für den heutigen Abend ist vom Kuhhirten zum Fackelträger. Ihr werdet euch vielleicht gewundert haben, was da für ein Cowboy kommt. Das heißt der Kuhhirte, gell? Nun, das bin ich halt, gell? Ich möchte euch heute Abend ein paar Dinge tun und ich sage euch gleich was. Erstens, ich werde euch ein bisschen von mir erzählen, was ich getan habe und jetzt tue. Ich möchte euch ein paar Dias dazu zeigen, dann könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen, von wo ich komme. Verzeiht mir, wenn ich dabei immer von meinem Leben spreche, aber es ist mal das Einzige, das ich habe. Zweitens, ich werde euch dann ganz kurz berichten, warum ich eigentlich an den Herrn Jesus glaube. Das ist keine ruhmreiche Geschichte, sondern das ist ein großes Auf und Nieder mit viel Ungehorsam, Zweifel und so weiter. Und dann will ich euch noch von der Bibel zeigen, was mein Leben erneuert hat. Und all das wird nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Okay? Also dann weißt du, was dich erwartet. Ich bin der Hans-Peter Reuer. Ich komme aus Ramsau von Schlattning, Nähe von Salzburg. Das ist ein großes Skigebiet, die Planei kennt ihr vielleicht, die schnellste Abfahrt der Welt, von da komme ich her. Aber auf jeden Fall, ich bin 35 Jahre alt, brauchst du nicht mehr raten. Ich fühle mich noch immer jung wie 25 oder so, aber ist ja egal. Ich möchte jetzt bitten, dass wir ein paar Dias dazu, wenn ich rede einfach und die Schwester zeigt uns ein paar Dias zu meinem Leben, okay? Also das bin ich als Kleiner, der ganz rechts da. Ich habe dieses Gesicht seit meiner Geburt, ihr müsst euch daran gewöhnen. 3 Jahre lang, ich bin 62 geboren, gell? Falls du den Jahrgang hast, gratuliere. Ich bin dann Schule gegangen, wie halt jeder Normale, und war dann 3 Jahre lang Kuhhirte. Das heißt, als ich so 12, 13, 14 Jahre alt war, hat mein Vater mich immer auf die Alm geschickt, weil da mussten sie mich zu Hause nicht durchfüttern. Und so habe ich mit einer alten Frau oben auf der Alm gelebt, 5 Uhr aufgestanden, Kühe geholt, gemolken, die Ziegen geholt und die Schweine, so wie Peter und Heidi, gell? Aber die Heidi war 62 Jahre alt und nicht 13, so hat's nicht ganz gepasst. Aber ich habe dann so, wir hatten nicht allzu viel gemeinsam, was jetzt sagen wir, Interessen betrifft. Und von daher habe ich viel Zeit alleine in die Berge verbracht. Ich bin da mit 12, 13 Jahren meine ersten Klettertouren geklettert, die Hochbischofsmütze war da. Und ich habe da die Berge lieb gewonnen zu dieser Zeit, als ich so ein Junge war. Ich ging dann, als ich so 14, 15 Jahre alt war, habe ich angefangen, Automechaniker zu lernen. Opel, gute deutsche Marke, kannst dich freuen. Und dann bin ich in die Jugendstunde gegangen. Das war der einzige Platz, wo ich abends hin durfte von meinem Vater. Und so bin ich hingegangen, da waren ein paar nette Mädchen und das hat mich interessiert, sonst nicht viel. Aber ich habe so zugehört, das muss man ja, gehört dazu. Und so bin ich 2 Jahre hingegangen und dann hat der Jugendwart, das ist der Gottlieb Reuer, der ist heute Missionar in Neuguinea, aber er hat dann geheiratet und bei seiner Hochzeit hat er mich gefragt, ob ich mein Leben schon Jesus gegeben hätte. Und ich habe mir halt gedacht, ja, das ist eine Hochzeit, ein schöner Tag, den willst du ihm nicht verderben. Er hat 2 Jahre hart an mir gearbeitet. Und so habe ich gesagt, ja, ich habe Jesus angenommen, hat aber nicht gestimmt. Aber er hat sich auf jeden Fall gefreut, freue mich auch. Diesen Abend ging ich dann relativ früh nach Hause, weil das Gewissen hat mich geplagt. Weil ich habe Gottlieb immer sehr geachtet und jetzt habe ich ihn belogen. Und da kam ich dann abends, ich weiß es noch genau, in meinem Bett. Und da habe ich gedacht, ich habe nur 2 Optionen. Ich muss morgen zum Gottlieb gehen und ihm sagen, ich habe ihn belogen. Aber das wollte ich nicht. Oder ich gebe mein Leben heute Jesus, dann brauche ich das nicht tun. Und so weiß ich genau den Tag meiner Wiedergeburt. Okay? Seitdem kenne ich den Christus. Ich habe dann Automechaniker gelernt. Schwester, kannst du mal weiter drücken, bitte? Das ist übrigens Schlattning. Das ist die Ortschaft, da wo ich geboren bin, gell? Noch eins weiter, bitte. Ja, die sind so edelweiß, gell? Eins weiter noch. Das ist der Gottlieb, nicht der linke, sondern der rechte, okay? Das nächste bitte. Das ist das Auto, das ich repariert habe. Geht in die Geschichte ein. Das nächste bitte. Als ich Automechaniker gelernt habe in Schladming, da habe ich immer aus dem Fenster genau die Berge gesehen. Und wenn mir das Öl so auf den Kopf tropfte und so, habe ich immer gedacht, ich will einen Beruf, wo ich einmal draußen bin. Und so habe ich dann, weiter bitte, nach meiner Mechanikerlehre, 3,5 Jahre in Österreich, habe ich erfolgreich bestanden, habe ich dann angefangen, einen Skilehrer zu machen, einen österreichischen, und habe dann auch Berg- und Skiführer und Höhlenführer gemacht. Das sind alles so Berufe, das macht man nicht nur nebenbei, das ist tatsächlich ein Beruf. Und ich war dann 10 Jahre lang hauptberuflich Skilehrer in Österreich, aber auch in USA, Kanada und Australien. Und im Sommer war ich Bergführer und Höhlenführer. Können wir das nächste bitte? 7 Jahre lang war ich auch Freistilringen, das habe ich so gemacht, Deutschland, Österreich auch. Weiter bitte. In Österreich, kennt ihr das Rankeln? Das macht man draußen. Das ist dasselbe wie Freistilringen, nur auf dem Gras. Das weitermachen bitte. Und dann musste ich ins Bundesheer, das muss man mir aber uns auch, 8 Monate zwar nur. Und da habe ich einen ganz lieben Freund gewonnen, der Helmut Knaus. Sein Bruder, ich weiß nicht, wer sich beim Skifahren auskennt, aber einer seiner Brüder ist der Bernhard Knaus, das ist der Profi-Weltmeister im Skifahren. Und ein zweiter Bruder ist der Hans Knaus, der ist ziemlich gut gewesen im Weltcup Riesendorlauf dieses letzten Winter. Das ist der Helmut, das ist ihr Bruder. Und das war mein bester Freund für viele Jahre. Und mit dem Helmut habe ich viele Dinge gemeinsam gemacht. Weiter bitte. Und bei uns in der Gegend gibt es sehr viele Höhlen. Es gibt so 860 Höhlen bei uns, das ist Kalkgebiet. Die längste Höhle ist so 60 Kilometer lang. Brauchst du 2 Wochen, bis du raus und reinkommst. Zuerst muss man reingehen. Tatsächlich, ja, das ist gar nicht zum Lachen. Weiter bitte. Und dann eine Höhle, die haben der Helmut und ich und noch 2 Freunde hauptsächlich erforscht. Das ist die Südwandhöhle. Die ist ungefähr 12 Kilometer lang, aber sehr schwierig. Weiter bitte. Das ist der Helmut auch. Da gibt's teilweise ganz enge Gänge und dann, eins weiter bitte, gibt's auch riesige Schächte, wie zum Beispiel der ist 100 Meter hoch. Da brauchten wir 9 Tage, um 100 Meter zu erkämpfen. Aber das ist ein Sport, den man machen kann und den habe ich mit dem Helmut sehr viel ausgeübt. In der Höhle ist auch interessant, wenn du noch nie in einer Höhle warst, dann weißt du eigentlich nicht, was es heißt, in der Dunkelheit zu sein. Hier ist es nie dunkel. Dunkel ist es nur in der Höhle. Dann versteht man auch, was Leben in Dunkelheit heißt. Weiter bitte. Weiters, der Helmut war auch ein sehr guter Sportler. Natürlich Felsklettern, das ist bei uns etwas ganz Großes, was man macht. Es sind nicht viele, aber man kann es sehr gut machen. Weiter bitte. Dann auch eine Disziplin, die man so machen kann in den Bergen, ist Steilwandfahren. Weiter. Und eine Erstbefahrung, die ich mit dem Helmut gemacht habe, ist die Golling-Nordwand zum Beispiel. Das sind 1000 Meter, fast 60 Grad. Hat noch niemand zum zweiten Mal befahren. Kannst gern machen, wenn du möchtest. Weiter bitte. Ich bin auch im österreichischen Höhlenrettungsdienst und Bergrettungsdienst. Weiter. Und wir haben viele Sachen miteinander gemacht über Jahre hinweg, die sehr speziell sind. Wir waren angesehen. Die Leute haben, wenn sie uns getroffen haben, gewusst, die sind ein bisschen verrückt, aber sind sonst ganz normal. Und es ist ein gewisser Drill dabei, wenn man irgendwo populär ist. Zumindest wenn es auch nur zu Hause ist. Und dann, das war vor ungefähr 10 Jahren, ging der Helmut auf eine Skitour. Ich hatte nicht Zeit, weil ich unterrichten musste. Und er kam nie mehr zurück. 3 unserer anderen Freunde auch nicht. Alle 4 sind unter eine Lawine gekommen und waren auf der Stelle tot. Dieses Erlebnis hat mich geprägt. Denn Helmut und ich hatten noch viele Pläne. Hochgeschwindigkeitsskifahren, alles Mögliche. Aber die meisten Dinge waren solche, die man nur zu zweit tun kann. Und all diese Pläne waren mit einer Sekunde weg. Denn man braucht den rechten Partner, den rechten Freund, um das zu tun. Und mir wurde bewusst, in all dem, was wir getan haben, das war nicht sündig. Steilwandfahren ist nicht Sünde. Klettern ist nicht Sünde. Aber wir haben alles ohne Gott gemacht. Helmut, soweit ich es weiß, ich habe ihn 3 Tage vor seinem Tod zum letzten Mal gesehen, hat Jesus nicht gekannt. Er wusste von meinem Glauben an den Herrn Jesus, aber er hat immer gesagt, das ist okay, aber ich brauche ihn nicht. Vielleicht hat er ihn noch angenommen, ich weiß nicht. Weiter bitte. Dann habe ich mit einem anderen Bergführerkollegen den Abenteuerclub Stachstein gegründet. Das ist eine Bergsteigerschule. Und da haben wir eben mit den Gästen das gemacht, was ihr hier seht. Höhlenforschen, Klettern, Raften, Windsurfen, Mountainbiking und all das. Für einige Jahre. Weiter. Hab dann 1987 meine Frau geheiratet. Bin jetzt schon fast 10 Jahre verheiratet. Habe eine ganz liebe Frau. Ich bin froh, sie zu haben. Ihr Name ist Hannelore. Weiter. Wir haben auch, das sind nur 2 Kinder, wir haben eigentlich 3. Lukas ist 6, Lisa ist 5 und Eva ist 1. Das ist unser Monster. Weiter. Das ist mein Zuhause. Da bin ich geboren auch und aufgewachsen. Meine Frau betreibt das, ist eine Frühstückspension. Kannst gerne mal kommen. Weiter. Und was mache ich heute so? In Schladming gibt es ein Bibelschulzentrum und ein Freizeitzentrum, der Fackelträger. Und da bin ich der Leiter. In Österreich gibt es 2, Schloss Klaus und Tauernhof. Und im Tauernhof, da bin eben ich da. Das ist gerade neben meinem Haus mehr oder weniger. Und da arbeite ich halt. Da machen wir Skifreizeiten. Viele von euch und einige, die ich getroffen habe, waren schon bei uns. Da fahren wir tagsüber Ski, abends haben wir Bibelunterricht. Im Sommer haben wir Bergfreizeiten. Und nächstes Bild noch bitte, das letzte. Das ist so unser Emblem, was wir tun am Tauernhof. Nicht Blemblem, sondern Emblem. Bergsteigen und Skifahren, eben sportliche Mission, aber immer mit Christus im Zentrum. Gut, danke. Können Sie abschalten, bitte? Warum glaube ich eigentlich an den Herrn Jesus? Wisst ihr, was mich einige Leute fragen, speziell bei uns zu Hause, sagen, Hans-Peter, du bist ja Blemblem, weil du hast früher ganz schön gut verdient mit deinem Beruf, das habe ich auch. Du warst erfolgreich, du warst beliebt und jetzt gehst du zu den Fackelträger. Jetzt bist du ein Sektierer und außerdem verdienst du nichts. Das stimmt auch. Und die verstehen das überhaupt nicht, dass ich da hingegangen bin. Ich verstehe es manchmal selber nicht. Aber die Frage ist gut und das ist gut, wenn man das fragt. Wie schon erwähnt, als ich 15 Jahre alt war oder 14, weiß nicht mehr genau, habe ich mein Leben bewusst mit dem Herrn Jesus begonnen, was immer das heißt. Aber nächsten Tag, nach dieser Hochzeit, war ich wiedergeborener Christ. So, jetzt bin ich wiedergeboren, was macht man dann? Wirst nächsten Tag munter, bist immer noch gleich müde. Die Bibel hüpft auch nicht ins Bett, alles normal, wie früher, gell? Und habe ich mir gedacht, so was mache ich jetzt, bin ich ja richtig wiedergeboren, so bekehrt, gell? Dann habe ich mal geschaut, was die Bekehrten so machen. Und habe festgestellt, die normal Bekehrten gehen Sonntag in die Kirche, die etwas besser Bekehrten gehen Mittwoch im Bibelkreis, die ganz guten Bekehrten gehen Freitag Gebetskreis und die super Bekehrten machen Sonntag Kindergottesdienst. Und so habe ich gedacht, ich werde mal ein super bekehrter Christ, das will ich ja sein, jetzt bin ich nun mal. Gefühlt, weise. Aber dann hat er gesagt, bist du Idiot? Idiot hat er nicht gesagt, er ist Engländer, er ist freundlich. Aber er hat gesagt, bist du Idiot? Vom Auto ausgestiegen und hast das vollgetankte Auto aus eigener Kraft selbst geschoben. Und dabei bist du nun. Hat er gesagt, warum steigst du nicht einfach ins Auto rein, drehst den Schlüssel und hast eine gute Fahrt? Und wisst ihr, nach diesem Gespräch, das Gespräch hat mir nicht sehr gefallen, bin ich rausgegangen und ich war etwas verzweifelt. Ich wusste, er hat irgendwie recht. Aber wisst ihr, was schwer ist? Wenn du 4 Jahre lang mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand ein Leben lebst, nur für Gott. Und dann kommt jemand und sagt, du bist ein Idiot. Das ist schwer. Aber ich ging nach ein paar Tagen zum Major zurück und habe gesagt, Maya Thomas, es war zwar nicht nett von dir, aber ich glaube, du hast recht. Jetzt bitte sag mir, wie kann ich den Schlüssel rumdrehen? Und dann, er war ziemlich beschäftigt, hat er gesagt, Hans-Peter, es war schön, dich zu treffen. Vergiss nicht, Danke zu sagen. Tschüss. Das war's. Da bin ich da gestanden wie ein begossener Pudel. Danke sagen, tschüss. Dann bin ich nach Hause gefahren von England, das war 1989. genauso verzweifelt, wie ich hingefahren bin. 1989 kam ich nach Hause und mein Vater hat mir, meine Eltern vielmehr, haben mir das Haus, das habe ich geerbt. Da musste ich nicht so viel bezahlen, der Rechtsanwalt, ein paar Dinge, aber sonst nichts. Hab das Haus geerbt und wisst ihr, was komisch ist? Wenn du in einem Haus aufwächst von deinen Eltern, du kannst zwar alles tun, aber es gehört nichts dir. Jeder Tisch gehört deinen Eltern. Du kannst ihn zwar benutzen, aber gehört nicht dir. Wenn was kaputt geht, muss es der Vater bezahlen. Aber das Geld, das wir eingenommen haben, hat auch der Vater bekommen. Und 1989, jetzt gehört alles mir. Jeder Tisch gehört mir. Und so habe ich 1989 das Haus geerbt. Und da habe ich zum ersten Mal mit meinem Rasenmäher gemäht. 15 Jahre musste ich mit Vaters Rasenmäher Rasen mähen. Jetzt war es meiner, immer noch dasselbe. Und so habe ich Rasen gemäht, das war so ein Junitag, wunderschöner. Und ich war so richtig glücklich, war ein netter Tag. Nach 5 Minuten mit meinem Rasenmäher ist er explodiert. Der Kolben kam oben raus und ich wusste als Mechaniker, der ist kaputt. Und dann bin ich halt da gestanden mit dem Rasenmäher in meinen Händen und habe gerade den Fuß fertig gemacht zum Treten, was man halt jeder normale Mensch macht. Und wollte ihn einen Tritt geben und ein bisschen fluchen halt dabei. Und dann kam so etwas, hat Gott zu mir gesprochen. Übrigens, ich muss da immer was dazu sagen. Wenn ich sage, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe noch nie Stimmen gehört. Ich sage das, weil früher hat mich das frustriert. Da waren immer die Prediger, die haben immer gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe gesagt, warum redet der nie mit mir, da nur mit dem, gell? Wenn ich sage, Gott hat zu mir gesprochen, dann meine ich, er hat mir Gedanken in meinen Kopf gelegt, okay? Und da stand ich mit meinem Rasenmäher und dann hat Gott gesagt, warum sagst du nicht einfach Danke? Ich sage, ja, lächerlich, Mann. Danke für das. Und dann wollte ich wieder einen Tritt geben und wieder kam es, sag Danke. Stand ich da links und rechts geschaut, ob niemand in der Nähe ist. Und dann habe ich gesagt, danke, dass dieser Rasenmäher explodiert ist und danke, dass ich morgen einen neuen kaufen muss mit Geld, das ich nicht habe. So, das habe ich getan. Du kannst dir denken, was du möchtest über mich, aber so war es, Entschuldigung. Nächsten Tag bin ich munter geworden, ich hatte kein geistliches Erlebnis. Der Rasenmäher war immer noch kaputt und mein Konto ging ins Rote. Ich hatte zu dieser Zeit, 89, noch meine eigene Bergsteigerschule, Abenteuerclub Dachstein, aber ich habe bereits zugesagt, und auch das ist eine lange Geschichte, die ich euch nicht erzähle, dass ich im Fackelträgerzentrum in Schladming zu arbeiten beginne, als Sportskoordinator. Skifahren, weil der ehemalige Gründer und Direktor ist beim Paragleiten ums Leben gekommen. Ich habe ihn nie gut gekannt, aber ich habe ihn getroffen. Der ist 1988 tödlich verunglückt. Und so brauchten sie jemanden zum Skifahren und zum Klettern, und da haben sie an mich gedacht. Und so, auf jeden Fall, als sie sagen, ich muss kommen, haben sie gesagt, Hans-Peter, wenn du beim Bauernhof bist, kannst du nicht nur da rumklettern und rumskifahren, du musst auch predigen. Habe ich gesagt, wenn ich predigen muss, dann komme ich nicht, kann sie in die Haare schmieren. Haben sie gesagt, okay, komm trotzdem. Auf jeden Fall, ich habe es immer gehasst, vor Menschen zu stehen. Ich war der Chef-Skilehrer in unserer Skischule, musste immer Freitag die Siegerehrung machen, ich habe es gehasst. Aber das war 1989, ich hatte noch meine Schule, aber ich habe bereits zugesagt, in den Dauernhof zu gehen. Und dann an diesem Sommer, der Direktor war schon tot, waren sie mal in einer Gruppe am Berg und da hat mich der Karl, hat er geheißen, angerufen, hat gesagt, Hans-Peter, könntest du uns nicht bitte 2 Tage helfen? Wir müssen da klettern und das können wir nicht so und wir brauchen dich. Habe ich gesagt, okay, guter Christ, Gott, mache ich nur für dich, gell? Ich verlange nicht mal Geld dafür. Ich helfe dir wieder mal aus, hast wieder mal ein Problem, gell? Auf jeden Fall ging ich da frisch und fröhlich morgens. Die Gruppe war schon am Berg oben, auf einer Hütte, dem Gutenberghaus. Und ich kenne die Gegend da wirklich sehr gut, möchte ich mal sagen. Denn Klettern ist mein Hobby, das tue ich. Und 10 Jahre war es mein Beruf, Leute raufzuziehen, runter zu prügeln, Geld zu verlangen. Davon habe ich gelebt. Und so ging ich dann frisch und fröhlich da zu der Hütte, wo die Gruppe auf mich wartete. Das war im August, aber dann fing es an zu schneien. Das passiert bei uns manchmal im Sommer.
Und da hat es innerhalb weniger Stunden mehr als einen halben Meter geschneit. Und dann kam ganz dicker Nebel. Und das ist so ein ziemlich steiler, schmaler Weg rauf. Ich meine, den kenne ich auswendig. Aber da war nur noch weiß. Und da bin ich halt nur noch gegangen und ich hatte die Hütte nicht gefunden. Bin rumgelaufen wie ein wildes Huhn da im Gebirge, aber ich hatte die Hütte nicht gefunden. Und da hat Gott wieder zu mir geredet. Ersten Mal diesen Tag. Hat er gesagt, na du großer Bergführer, kennst dich hier gut aus, willst die Gruppe am Berg führen, aber ich sehe, du hast ein Problem, du findest die Gruppe nicht. Gell? Ich habe die Gruppe dann gefunden, aber Stunden später als geplant und wir sind sogar auf den Berg gekommen. Aber den ganzen Tag hat mir Gott so Gedanken gegeben, ein Bibelvers, dann habe ich wieder was zusammengedacht. Ich kam abends nach Hause und habe gedacht, jetzt schreibe ich ganz schnell hin, was ich da so gedacht habe den ganzen Tag. Und ich wollte nur ein paar Minuten. Und da habe ich mich hingesessen, ich bin 2 Stunden gesessen und habe 6 DIN A4-Blätter geschrieben. Und dann habe ich nach 2 Stunden das so durchgelesen, habe gedacht, Mensch, ich war ja schon mal in der Kirche vorher, das klingt fast wie eine Predigt. Und habe ihn Karl angerufen, Karl, ich glaube, ich habe eine Predigt hier. Hat er gesagt, ja, komm und predige. Auf jeden Fall, das war meine erste Predigt, die ich gehalten habe. Ich habe es noch zu Hause, kann es dir mal zeigen. Und heute bin ich Leiter von einer Bibelschule und ich unterrichte ungefähr 25 Wochen im Jahr auf der ganzen Welt. Aber das ist nicht wichtig. Wisst ihr, was wichtig ist? Ich freue mich, heute Christ zu sein. Ich habe eine totale Freude, zu Jesus Christus zu gehören. Wisst ihr? Früher war ich so, ich nenne das die Bierevangelisation. Ich ging immer in die Kneipen und habe gedacht, ich muss ja die Verlorenen da bekehren. Aber ich habe das 10 Jahre lang gemacht. Aber wisst ihr was? Kein einziger hat sich bekehrt. Wisst ihr warum? Heute weiß ich es. Die haben gesehen, was dieser Typ mit Jesus kann, kann ich ohne noch besser. Wozu Jesus? Ich war so wie ein Zwetschgenverkäufer, der den ganzen Tag geschrien hat, Zwetschgen, kauf Zwetschgen, gut, billig, brauchst du und so weiter. Und niemand kam, um sie zu kaufen. Dann war am Abend so frustriert, der Verkäufer hat gesagt, jetzt fresse ich sie selber. Und hat sie genommen und reingegessen. Und die Leute haben ihm zugeschaut und gesagt, Mensch, so wie der ist, die müssen ganz schön gut sein. Und haben sie gekauft. Und ich war früher so Bierevangelisation, so, ich habe sie mir erzählt, aber ich habe selber nicht genossen, Christ zu sein. Nun, als ein letztes, und es dauert nicht mehr lange, möchte ich dir vom Wort Gottes kurz zeigen, was ich damit meine. Du wirst dich fragen, Hans-Peter, wie hat sich dein Leben so verändert oder warum hast du heute Freude? Ich erkläre dir das gerne. Und wir werden auch die nächsten Tage, wir haben morgen und übermorgen, Morgenandacht, werde ich euch etwas davon erzählen. Heute nur ganz kurz. Im Römer 3, 23 lesen wir einen Vers, den viele von euch auswendig kennen wahrscheinlich. Da lesen wir, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Hast du schon mal was verloren? Entschuldige. Hast du schon mal was verloren? Wisst ihr, wenn du etwas, das du verloren hast, finden willst, wisst ihr, was die Voraussetzung ist? Du musst wissen, was du verloren hast. Sonst hast du nicht viel Erfolg dabei. Die Bibel sagt uns, wir haben etwas verloren. Die Herrlichkeit Gottes. Jetzt habe ich eine Frage. Was haben wir verloren? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wisst ihr, in einem sind wir Christen ganz super. Wir gebrauchen ständig Ausdrücke, von denen wir keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Aber ist ja egal. Aber was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir haben die verloren. Wenn ich jetzt etwas finden möchte, dann muss ich ja wissen, was ich verloren habe. Okay? Wann haben wir es verloren? Nun, was ist die Herrlichkeit Gottes? Im Johannes Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, das Wort wurde Fleisch, das Wort ist Jesus Christus, Jesus Christus ist Fleisch geworden und er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Was haben die Jünger gesehen, als sie Jesus sahen? War das ein gelber Kegel über seinem Kopf oder was? Wie es manchmal so die Zeichner darstellen? Natürlich nicht. Wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes ist? Der Charakter Gottes. So wie Jesus Menschen behandelte und du würdest Jesus zusehen, würdest du sagen, so ist Gott. So wie Jesus die Straße runterging, Leberkranke heilte und sagte, geh nach Hause und freu dich an deine Familie. Wenn wir das gesehen hätten mit unseren Augen, würden wir sagen, so ist Gott. Das ist der Charakter Gottes. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wie hat Gott Adam und Eva geschaffen? Wer weiß das? In seinem Ebenbild, richtig? Was hat Gott gesehen, als er Adam und Eva sah? Sich selbst, sein Ebenbild. Wenn wir Fliegen wären, Fliegen glaube ich nicht, die gab es in Eden noch nicht, denn die sind ein Fluch, aber sagen wir Bienen. Wenn wir Bienen wären im Garten von Eden und würden da rumschwirren, und wir würden Adam und Eva sehen, wie sie sich behandeln gegenseitig, würden wir sagen, so ist Gott, das ist der Charakter Gottes. Nun, wo und wann haben wir den Charakter Gottes verloren? Im Garten von Eden. Wisst ihr noch, was Gott gesagt hat zu Adam und Eva? An dem Tag, wo du von dieser Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Sind Adam und Eva gestorben? Nein, die haben ziemlich lange gelebt, 39 Jahre. Schaffst du nie. Aber was ist gestorben? Der Charakter Gottes ist gestorben. Wenn du heute die Welt ansiehst, wessen Charakter siehst du? Den Charakter Gottes oder den Charakter Satans? Ich habe mal eine Geschichte gehört, die hat mir gefallen. Angenommen, es gäbe die grünen Männchen auf dem Mars. Die gibt es wahrscheinlich nicht oder ganz sicher nicht, wissen wir inzwischen. Aber da gibt es grüne Männchen, die sind viel intelligenter als du und ich. Und eines Tages fällt eine Bibel auf Mars und die schlagen auf die erste Seite und lesen, dass Gott ein Geschöpf gemacht hat. Dieses Geschöpf heißt Mensch auf der Erde, auf dem Planet Erde, und dieses Geschöpf ist so wie Gott, ihm gleich. Dann sagen die grünen Männchen, Mensch, das ist super. Wir bauen uns ein UFO, wir fliegen auf die Erde, denn wenn wir den Menschen sehen, dann sehen wir, wie Gott ist. Und so machen sie ein UFO, fliegen runter und sie landen zufällig neben New York City oder Hamburg, das ist ja dann egal. Die steigen aus dem UFO und gehen dann da nach Manhattan, Broadway. Und da gehen sie durch die Stadt und da sehen sie, wie von einer Kneipe ein Besoffener rausfällt und wälzt sich im eigenen Erbrochenen. Dann gehen sie weiter und sehen, wie zwei da gerade kämpfen, einer sticht den anderen Messer rein. Sie kaufen sich eine Zeitung und lesen, dass jeden Tag tausende Kinder umgebracht werden, bevor sie überhaupt geboren werden. Sie lesen, dass es momentan 50 Kriege gibt auf der Erde und Menschen sich täglich abschlachten. Und das machen sie eine Woche lang mit, gehen zurück zum UFO etwas bedrückt und fliegen dann zurück zum Mars. Am Mars warten alle Einwohner, denn ihre Delegation war nun auf der Erde. Sie haben den Menschen gesehen und nun wissen sie, wie ihr Gott ist, der sie erschaffen hat. Dann steigt die Delegation aus und sagt, liebe Mitbürger, wir haben eine schlechte Nachricht. Unser Gott ist ein Alkoholiker. Unser Gott ist ein Dieb. Unser Gott ist ein Mörder. Unser Gott bringt Kinder um, bevor sie geboren werden. Unser Gott tut alles, nur um den eigenen Vorteil zu erlangen. Unser Gott ist ein furchtbarer Gott. Wisst ihr warum? Wir haben etwas verloren. Die Herrlichkeit Gottes. Liebe Leute, als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, warum Jesus Christus auf diese Welt kam, für 33 Jahre. Warum er am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und heute lebt. Wisst ihr warum? Jesus kam nicht nur, um deine Sünden zu vergeben. Nein, das ist nicht der Grund. Jesus kam nicht nur, um dich in den Himmel zu bringen. Nein, das ist nicht der Grund. Du liest kein einziges Mal in der Bibel, dass der Grund für das Kommen Jesu ist, dich in den Himmel zu bringen. Du kommst in den Himmel, wenn du an ihn glaubst. Ja, das ist eine Folge. Aber das ist nicht der Grund für sein Kommen. Wisst ihr, warum Jesus kam? Um dir und mir das Leben zurückzugeben, was wir verloren haben. Damit wir wieder leben können. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit der Charakter Gottes wieder in unser Leben eingepflanzt werden kann. Um uns wieder komplette Menschen zu machen. Im Garten von Eden ist Gott von den Menschen ausgezogen, Jesus will heute in dir wieder einziehen. Merk dir bitte diesen Satz. Jesus kam nicht, um Menschen aus der Hölle in den Himmel zu bringen. Nein, Jesus kam, um Gott aus dem Himmel wieder in die Menschen zu bringen. Um den Charakter Gottes, die Herrlichkeit Gottes wiederherzustellen, die wir verloren haben. Ein letzter Vers für heute Abend. Wenn du dir sonst nichts merkst, merk dir bitte diesen Vers. Geh zu Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, ist ein bisschen dunkler, also geh nicht hin. Da lesen wir, da sagt der Apostel Paulus, das Geheimnis, da steht ein Geheimnis. Wisst ihr was? Ich liebe Geheimnisse. Schon als ich ein kleiner Junge war, ich habe meinen Bruder so lange gewogen, wenn er ein Geheimnis hatte, bis er mir es gesagt hat. Ich liebe Geheimnisse. Wenn ich in der Bibel lese Geheimnis, bin ich hellwach. Das Geheimnis, das Gott von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, das bist du nicht, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, und hier ist das Geheimnis, Jesaja, Jeremia, Ezekiel waren alles nette Kerle. Aber die sind jeden Abend in ihr Kämmerlein gegangen, haben sich den Kopf gekratzt und haben gesagt, ist etwas, das ich nicht kapiere. Das war verborgen. Jetzt ist es offenbar. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Christus in euch, die Hoffnung der was? Der Herrlichkeit. Christus in einem Menschen ermöglicht es Gott, wieder die Herrlichkeit, seinen Charakter zu leben und in dieser Welt sich zu offenbaren. Er durch dich, nicht du für ihn. Wisst ihr, was mein Problem war? Für viele Jahre habe ich die Ärmel hochgekrempelt und für Gott gearbeitet. Ich bin ein guter Christ. Du hast mich in den Himmel gebracht, jetzt arbeite ich für dich. Weißt du, wenn du das machst, gratuliere ich dir heute schon, dass du zusammenklappst. Du kannst nicht für Gott arbeiten. Es geht nicht. Gott kann nur durch dich arbeiten. Und als ich das erkannt habe, das hat mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt. Als ich erkannt habe, nicht ich muss für Christus arbeiten, sondern er lebt in und durch mich. Und wisst ihr, das ist wahnsinnig entspannend. Ich brauche nicht dauernd rumlaufen und überlegen, was ich tun soll. Und das ist eine Freude. Und darum habe ich gesagt, ich freue mich, heute Christ zu sein. Es ist so einfach. Ich erzähle euch von Jesus, übermorgen gehe ich nach Hause und freue mich an meine Familie. Was Gott damit macht, ist nicht mein Problem. Ich erfreue mich des Lebens und erzähle jedem von Jesus. Gar nicht so schwierig. Wunderschön. Meine lieben Freunde, ich habe eine Frage an dich. Gibt es irgendetwas heute Abend, das dich daran hindert, den Herrn Jesus in dein Leben einzulassen? Gibt es irgendetwas heute Abend, das dich daran hindert, Jesus in dein Leben einzulassen? Wenn ja, bitte komm zu mir, erklär es mir, ich wäre neugierig. Ich werde dich nicht bekehren, hab keine Angst. Ich will nur mit dir reden. Ich wäre neugierig, was dich hindert, zu Jesus zu kommen. Wenn dich nichts hindert, dann komm zu ihm. Sogar heute Abend. Brauchst gar nicht bis morgen warten. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir so sehr für die unheimliche Wahrheit, die du uns gegeben hast in deinem Sohn Jesus Christus. Lieber Vater, danke, dass wir die Herrlichkeit nicht selbst suchen müssen, sondern dass du uns gefunden hast. Dass du uns die Herrlichkeit zurückgeben möchtest in deinem Herrn Jesus Christus, der in uns wohnen möchte, jetzt, jede Minute, ganz praktisch in unserem Leben. Und Herr, ich danke dir vor allem, dass all das, was in deinem Wort steht, was wir auch jetzt besprochen haben, die Wahrheit ist und tatsächlich funktioniert. Danke, Herr Jesus, für dein Leben. Danke dir für diesen lieben Leute, die hier sind. Ich befehle dir jeden Einzelnen an. Mein Gebet ist, dass nicht ein einziger nach Hause geht, der dich nicht kennt. Denn nur in dir erlangen wir die Herrlichkeit Gottes, die wir verloren haben. Und das ist Leben, wahres Leben. Amen.